Also der Beruf ist definitiv körperlich sehr anstrengend, gar keine Frage. Wir haben ganz, ganz große Probleme, dass alle Operationssäle auch mit Personal bestückt sind und dementsprechend laufen können. Wir waren als das Team, was morgens um 8:30 da angefangen hat, diese Operation durchzuführen, bis abends um 5 und wir einfach an unsere Grenzen von dem, was unsere Fachkompetenz angeht, kommen.
Willkommen zu Klinik Klartext, Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch unsere Krankenhausbewegung vorzustellen und euch auf dem Laufenden über aktuelle Geschehnisse in unserem Kampf für Entlastung zu halten. Wenn ihr mehr zum Thema Tarifvertrag Entlastung erfahren wollt, worum es dabei geht und warum die Politik sagt, er sei nicht möglich, dann erfahrt ihr das in Folge 0.
Willkommen zurück zu Klinik Klartext, Operation Entlastung. Ich bin Sandra, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Operation ist heute das richtige Stichwort. Auch in den Operationssälen der Medizinischen Hochschule Hannover ist Entlastung dringend notwendig. Wie oft musste ich auf Station schon den Satz sagen, Ihre OP fällt heute leider aus. Woran das liegt und was die Abteilung OP fordert, erfahrt ihr heute. Ich darf heute stellvertretend für den OP Sarah begrüßen. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Sarah. Ich bin operationstechnische Assistentin und arbeite im urologischen OP an der Medizinischen Hochschule.
Was genau ist denn deine Berufsbezeichnung und warum hast du dich dafür entschieden, Sarah?
Die Berufsbezeichnung ist operationstechnische Assistentin. Man nennt das kurz auch OTA, weil es ja doch ein relativ langes Wort ist. Ich habe mich schon immer für den medizinischen Bereich interessiert und für mich war auch sehr schnell klar, dass ich nicht studieren möchte, sondern eine Ausbildung machen möchte. Ich hatte überlegt, ob vielleicht Krankenpflege was für mich ist und hatte dann aber die Möglichkeit, in den OP zu gucken. Und das hat mich voll auf begeistert und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt im OP arbeiten und habe mich deswegen für die direkte Ausbildung, also für die Ausbildung als OTA entschieden.
Früher könnte man ja auch mit einer Pflegeausbildung in OP gehen. Ich weiß noch, in meiner Ausbildung war das so. Und dann gab es plötzlich die OTA-Ausbildung. Meinst du, das ist nötig? Also ist das schon nötig, dass man die operationstechnische Ausbildung macht?
Also es ist so, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man auch als Krankenpfleger oder Krankenpflegerin im OP arbeiten kann und eine Fachweiterbildung noch zusätzlich machen kann, die dann auch noch mal 2 Jahre geht. Es ist mittlerweile so, dass hauptsächlich OTAs im OP arbeiten, weil es halt praktisch ist, den direkten Weg zu gehen. Interessant daran ist, diese Ausbildung ist tatsächlich aufgrund des Personalmangels entstanden. Es gab in den 90ern große Probleme, dass es wenig Personal im OP gab. Und man hat deswegen überlegt, wie können wir dieses Problem lösen und hat gesagt, naja, da machen wir einfach eine direkte Ausbildung für den OP, damit mehr Leute im OP schneller dann auch eingearbeitet sind. Also wenn man so will, die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist schon aufgrund von den Personalproblemen entstanden. Trotzdem sitze ich heute hier und so richtig gut ist es immer noch nicht und wir haben immer noch Probleme, die unbedingt angegangen werden müssen.
Aber ich stelle mir das auch hoch anspruchsvoll vor. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich in meiner Ausbildung zur Pflegekraft hatte einen Einsatz im OP. Also ich würde schon sagen, dass man auch diese 3 Jahre braucht, oder?
Es ist definitiv ein ganz anderes Arbeiten. Also auf Station ist man ja viel mit den Patienten im Kontakt und begleitet die vor oder nach einer OP auf dem Weg der Heilung. Und wir haben immer nur diesen kurzen Ausschnitt, wo ein Patient zu uns kommt, operativ versorgt wird und danach wieder auf Station geht. Ja, ich würde schon sagen, es ist eine ganz andere Tätigkeit, wo das Fachwissen, was man als Krankenpfleger hat, auf jeden Fall nützlich ist und man kann es irgendwo anwenden. Aber man braucht noch mal eine Weile, bis man dann wirklich die ganzen Tätigkeiten vollumfänglich gelernt hat.
Magst du mir einmal kurz so einen Tag von dir beschreiben? Also wie ist so dein Arbeitsablauf?
Ein normaler Arbeitstag startet um 7.15 Uhr. Da gibt es dann morgens als erstes eine Frühbesprechung von 1/4 Stunde, wo wir uns einteilen und nochmal so ein paar logistische Sachen geklärt werden. Wenn es Informationen gibt, die werden dann auch nochmal weitergegeben. Und dann starten wir um 7:30 Uhr mit den ersten Operationen. Wir haben einen Operationssaal bei uns in der Abteilung. Da sind wir eher die Ausnahme. Die meisten Bereiche haben tatsächlich mehrere OP-Säle und müssen sich dann auch erstmal koordinieren. Wo haben wir wie viel Personal und reicht das Personal, um alles abzudecken? Das ist tatsächlich bei uns ein großes Thema, ob wir in anderen Abteilungen aushelfen müssen und wie wir die Säle tatsächlich besetzt kriegen. Wenn ich bei mir im Bereich bleiben darf, bedeutet das, dass wir dann als erstes den Patienten in den OP einschleusen und dann bereiten wir den OP-Saal vor. Dabei ist es so, wir sind immer mindestens zu zweit und wir haben zwei Kernaufgaben. Das ist einmal das Instrumentieren. Das ist der, der steril eingekleidet ist und die Instrumententische vorbereitet und später dann während der OP dem Operateur die Instrumente anreicht, drumherum noch so die ganzen Sachen vorbereitet, Nähte neu anfordert und bereitlegt. Also ja, da haben wir viel zu tun. Und dann gibt es noch den Springer, der ist drumherum für alles zuständig. Der hat so diesen Rundumblick für alles, was irgendwie organisatorisch zu erledigen ist. Und kümmert sich darum, dass der Instrumentierende, der ja aus seinem sterilen Bereich nicht raus kann, mit allem sozusagen versorgt wird, was noch zusätzlich dann gebraucht wird. Es ist immer ein ganz, ganz enges Zusammenspiel zwischen dem Instrumentierenden und Springer. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir pro Fachabteilung ein Team haben, weil wir für unsere Fachbereiche spezialisiert sind und ja, als Team auch einfach ganz eng zusammenarbeiten. Und es hilft einfach, wenn man sich gegenseitig kennt und perfekt aufeinander abgestimmt arbeiten kann. Ja, so ein klassischen Tag ist es dann so, dass je nachdem, wie viele Patienten auf dem OP-Plan steht, ja, die nächste OP dann kommt und man den Saal zwischendrin dann nachbereitet und der Ablauf dann pro OP sozusagen immer der gleiche ist. Man bereitet die Instrumente und Materialien vor, man schleust die Patienten ein und begleitet dann die OP, behält alle Schritte im Blick und bereitet das Ganze nach.
Das klingt ziemlich viel. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid meist zu zweit und ihr habt auch mehrere OP-Säle. Wie kompensiert ihr das denn, wenn Leute krank sind?
Ja, das ist ein großes Thema. Es ist immer mal wieder so, dass jemand krank wird und dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir zurechtkommen. Was im OP sehr viel passiert ist, dass wir zwischen den Fachabteilungen wechseln müssen. Also es kann morgens sein, dass ich erfahre, dass ich in der Viszeralchirurgie zum Beispiel aushelfen muss oder in der Neurochirurgie. Das ist für uns natürlich für beide Seiten dann extrem anstrengend, weil das ganz andere Abläufe sind. Die benutzen andere Materialien, andere Geräte und da kenne ich mich dann ja gar nicht so perfekt aus und auch menschlich, wir sind ja nicht so gut aufeinander eingearbeitet und müssen irgendwie dann gucken, dass wir zurechtkommen. Das bedeutet für den, in dessen Abteilung ich komme zur Unterstützung, er muss eigentlich für beide Tätigkeiten, den unsterilen und den sterilen Part, beides denken, hat dementsprechend kognitiv einen unfassbar anstrengenden Tag. Und für mich ist es natürlich schwierig. Ich will ja mein Bestmögliches geben und ich kann es im Endeffekt nicht, weil ich einfach die Fachexpertise für diesen Bereich dann gar nicht habe. Das ja belastet uns ziemlich. Dazu kommt dann, dass wir ja Bereitschaftsdienste beziehungsweise bei uns in der Abteilung Rufdienste abdecken müssen. Und es kann ja auch immer sein, dass jemand krank wird, wenn er einen Bereitschafts- oder Rufdienst hat. Das bedeutet dann, dass man spontan einspringen muss und sich spontan dann auch mal umstellen muss und plötzlich hier irgendwie länger in der Klinik ist, als man ursprünglich gedacht hat. Also ja, da muss man sehr, sehr flexibel sein und das kann manchmal auch sehr belastend sein.
Das klingt nach ziemlich viel. Also du sagtest gerade Bereitschaftsdienste, das klang nach Überstunden. Würdest du sagen, das belastet auch deine Freizeit?
Ja, auf jeden Fall. Mir persönlich geht es mittlerweile so, dass ich feste Planungen für die Freizeit möglichst weit runter reguliere, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass ich ins Straucheln komme und Termine verschieben musste oder auch mal Treffen absagen musste, weil dann doch spontan jemand noch gebraucht worden ist oder auch, naja, so eine OP länger ging, als man ursprünglich dachte. Und ich kann dann ja nicht sagen, naja, es ist jetzt egal, ich gehe jetzt nach Hause, toi, 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 ihr kommt schon zurecht, sondern wir sind ja bis alle Operationen fertig sind, da und unterstützen und helfen. Und von daher ist das manchmal so in den ganz schlimmen und anstrengenden Phasen schwierig, das irgendwie mit der Freizeit unter einen Hut zu kriegen.
Ja, ich kenne das ja selber von mir, wenn ich nach Hause komme, falle ich manchmal einfach nur noch platt aufs Sofa. Das klingt bei dir ähnlich. Also meine Vorstellung ist immer, ihr steht die ganze Zeit da am Tisch und wenn ich mir vorstelle, dass ich stundenlang an so einem OP-Tisch stehe, das würde mir total auf den Kreislauf gehen und ich hätte wahrscheinlich Wasser in den Füßen und Schmerzen. Wie ist das für dich? Also ist das schon auch körperlich belastend?
Also der Beruf ist definitiv körperlich sehr anstrengend, gar keine Frage. Ich glaube tatsächlich, wir sind es irgendwo ein Stück weit gewöhnt. Und man muss sich das so vorstellen, während einer OP ist man ja immer die ganze Zeit am Mitdenken. Man schaut, was im Situs passiert und ist ja immer in Hab 8, darauf zu reagieren. Deswegen ist man so konzentriert, dass man, ich zumindest, ganz oft es gar nicht richtig wahrnehme, dass ich vielleicht auf Toilette muss, dass ich schon seit 3-4 Stunden stehe und die Füße vielleicht eventuell wehtun müssten. Meistens kommt das dann erst hinterher, dass man, wenn man dann abtritt und das erste Mal wieder zur Ruhe kommt, merkt, das war jetzt tatsächlich anstrengend. Wenn man nicht steril am Tisch steht, sondern als Springer unterwegs ist, rennt man auch viel, also läuft viel. Man ist ja immer damit beschäftigt, nochmal Sachen zu besorgen, vielleicht auch mal Telefonate anzunehmen. Wir arbeiten ja auch mit Proben, die verschickt werden und wo wir dann während der OP eine Rückmeldung bekommen. Da muss man immer wieder zum Telefon gehen und die Proben verschicken. Und ja, natürlich merkt man das am Ende des Tages, dass man viel gestanden und viel gegangen ist.
Ich habe mal gehört, und das ist wahrscheinlich auch genau so, dass ihr euch komplett umkleiden müsst, nachdem ihr auf dem Klobad.
Ja, das ist tatsächlich eine Hygienerichtlinie, die so festgeschrieben ist. Wir sind ja ein sehr abgekapselter Bereich, wenn man so will. Also man kann nicht einfach den OP betreten und da hineingehen, wie man lustig ist, sondern wir haben Personalumkleiden, wo wir uns in Bereichskleidung umziehen müssen, um möglichst wenig Keime mit in den Bereich hineinzunehmen. Und es gibt in den Bereichen dann keine Toiletten, sondern die Toiletten sind in diesem Umkleidebereich. Und wir müssen dorthin dann zurückgehen. Und ja, die Hygienerichtlinie gibt vor, dass man sich nach jedem Toilettengang tatsächlich umziehen muss.
Jetzt haben wir über die körperliche Belastung gesprochen. Würdest du sagen, dass es auch psychisch belastend ist? Also erinnerst du dich vielleicht an eine Situation, die irgendwie besonders belastend war?
Na klar, es ist auch psychisch belastend. Es sind ja schwere Schicksalsschläge, die man da manchmal auch miterlebt. Und ich glaube, es lässt keinen kalt, wenn man einen Patienten hat, der vielleicht dann eine eh schon schlechte Diagnose bekommen hat. Und dann stellt man während der OP fest, dass das Ausmaß vielleicht noch viel schlimmer ist. Und vielleicht das für den Patienten auch bedeutet, dass die Lebenszeit limitiert sein wird durch diese Erkrankung. Wir haben ja auch Notfälle, die dann instabil sind und wo es dann wirklich um Leben und Tod direkt vor Ort geht. Und ja, das ist schon belastend.
Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn man während einer OP dann entdeckt, dass man dem Patienten vielleicht auch nicht mehr weiterhelfen kann. Und ihr entlasst den ja dann quasi und seht den nie wieder. Rattert da manchmal so dann noch der Kopf nach der Arbeit, dass man irgendwie an diesen Patienten denkt?
Ja, klar. Also mir geht das vor allem bei sehr jungen Patienten so, wenn dann sich herausstellt während der OP, dass das Ausmaß doch größer ist als gedacht und vielleicht auch die Lebenszeit limitiert sein wird. Das beschäftigt mich dann schon manchmal und ich frage auch manchmal hinterher die Ärzte dann, wie der Patient das aufgefasst hat, weil es für mich irgendwie wichtig ist und mir hilft, damit umzugehen, wenn ich weiß, wie der Patient damit jetzt umgeht. Das kriegen wir ja im OP dann gar nicht mit. Also wir sind wirklich nur für den kurzen Moment der Operation dabei und was drumherum passiert, das bleibt sozusagen uns in unseren Gedanken überlassen. Und ich finde es wichtig, dass man da auch ein gutes Umfeld hat, in dem man darüber reden kann, weil es immer wieder Situationen gibt, die ja irgendwie doch einen sehr berühren.
Ich kann mir vorstellen, dass man so während der Arbeit dann so fokussiert ist auf seine Tätigkeiten. Hast du manchmal das Gefühl, dass ihr während der Arbeit unter Zeitdruck steht? Kommt dir das manchmal so vor wie Fließbandarbeit und der Nächste auf den Tisch und der Nächste auf den Tisch?
Ich glaube, bei uns in der Abteilung ist es weniger so, dass es sich wie Fließbandarbeit anfühlt. Ich glaube aber in anderen Abteilungen, wenn ich da zum Aushelfen bin, da habe ich schon den Eindruck, dass da ein extremer Zeitdruck hintersteht. Es gibt ja eine Zeit, in der sozusagen geplant Operationen stattfinden dürfen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt muss man dann gucken, welche Patienten kann man jetzt heute noch operieren, wer muss verschoben werden, weil man eben die Personalressourcen dann irgendwie im Laufe des Tages nicht mehr hat, wenn die Frühschichten nach Hause gehen. Und ja, das ist dann schon ein gewisser Zeitdruck, der dahinter steht. Und das kriegt man dann durchaus auch so mit.
Gab es mal eine Operation, wo du sagst, boah, da habe ich richtig lang am Tisch gestanden?
Ja, da fällt mir eine Operation ein, die hat morgens angefangen. Ich glaube, also wir hatten die Tische gerichtet und haben, ich glaube, so gegen 8:30 vielleicht angefangen mit der Operation. Und es war eigentlich ein ganz normaler geplanter Eingriff, der vielleicht so 3, 4 Stunden gedauert hätte. Und es kam dann während der Operation zu ganz großen Komplikationen. Es hat eine ganz schlimme Blutung stattgefunden und im Endeffekt hat die Operation bis abends um 5 gedauert und wir haben stundenlang um das Leben dieses Patienten gekämpft. Das war dann natürlich eine Situation, wo auch keine Möglichkeit war, einen Personalwechsel durchzuführen. Das heißt, wir waren als das Team, was morgens um 8:30 da angefangen hat, diese Operation durchzuführen, bis abends um 5. Plus, wir mussten ja noch alles aufräumen und den Saal wieder startklar machen, falls nachts noch ein Notfall kommt. Und ja, ich glaube, das war so das Längste, was ich bei mir in der Abteilung hatte.
Eieiei. Habt ihr manchmal auch Ressourcenmangel?
Ja, ich glaube, das größte Problem ist schon das Personal und wir haben ganz, ganz große Probleme, dass alle Operationssäle auch mit Personal bestückt sind und dementsprechend laufen können. Aber wir haben auch Probleme mit den Lagerungsmaterialien zum Beispiel. Da sind manchmal Sachen, die fehlen oder wenn Sachen defekt sind, dann müssen wir ein bisschen improvisieren, um eine Lagerung dann durchzuführen. Das ist durchaus auch ein Problem, was uns vor zusätzliche Herausforderungen stellt.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass du auch Praxisanleiterin bist. Übst du das noch aus und also bleibt überhaupt die Zeit, neue Mitarbeiterinnen einzuarbeiten?
Ja, ich bin tatsächlich freigestellt als Praxisanleiterin für 25%. Da ist es schon auch manchmal so, wenn es personell sehr knapp ist, dass ich meine Kollegen nicht im Stich lassen will und obwohl ich eigentlich freigestellt bin, unterstütze, vielleicht mal zur Pause auslöse, damit die anderen irgendwie auf der Höhe bleiben können und ihren Tag schaffen. Es ist also schon knapp.
Jetzt haben wir ja ganz viel über belastende Umstände bei euch im OP gesprochen. Was würde euch denn entlasten? Also, was muss sich ändern, damit ihr weiterhin gern zur Arbeit geht? Was fordert eure Abteilung? Vielleicht magst du zwei, drei Beispiele nennen.
Für uns ist einmal wichtig, dass die Besetzung im OP-Saal fest geregelt ist. Also, dass es zwei Leute gibt, die fest im Saal sind, plus zusätzlich einen, der sich um die Pausenauslösung kümmern kann und auch die ganzen Aufgaben, die um den OP-Saal drumherum sind, kümmern kann. Und wir wollen, dass die Bereichsleitung nicht mit angerechnet wird darauf, denn es ist viel zu organisieren und die müssen einfach dafür frei sein und können nicht zwei oder drei Aufgaben gleichzeitig abdecken. Das ist für uns ganz wichtig. Und für uns steht auf jeden Fall dieses Thema mit dem Aushelfen in anderen Abteilungen sehr im Fokus. Ich habe ja schon gesagt, dass das für beide Seiten sehr belastend ist und wir einfach an unsere Grenzen von dem, was unsere Fachkompetenz angeht, kommen. Und deswegen wollen wir gerne Belastungspunkte dafür haben, wenn wir mit jemandem aus einer anderen Abteilung arbeiten, sowie wenn wir derjenige sind, der in einer anderen Abteilung aushilft.
Liegt dir noch irgendwas anderes auf dem Herzen, was du sagen möchtest zum Abschluss?
Was für uns im OP auf jeden Fall auch ein Thema ist und was ich unbedingt deswegen nochmal ansprechen möchte, ist, dass wir mit den Bereitschaftsdiensten auch eine gewisse Belastung haben und da eine Problematik mit dran hängt. Und zwar ist es so, dass die Bereiche, die Bereitschaftsdienste abdecken, 24 Stunden am Stück in der Klinik vor Ort sind und jederzeit bereit sind, einen Notfall zu versorgen. Danach gehen sie nach Hause, weil sie ja 24 Stunden hier vor Ort waren. Dieser freie Tag danach, von dem man nicht viel hat, wenn man eine ganze Nacht gearbeitet hat. Man ist fix und fertig, das ist extrem anstrengend. Der zählt als Minusstunden, weil man ja nicht da war. Das ist ein Thema, das ist bereits im Tarifvertrag geregelt. Das heißt, das müssen wir so akzeptieren, dass es so ist. Aber trotzdem ist das ein Thema, was uns am Herzen liegt und wo wir uns eine gewisse Annäherung wünschen würden, dass man da weitere Regelungen für findet, dass diese Belastung durch diesen freien Tag irgendwie zumindest gesehen und aufgefangen wird.
Sarah, ich freue mich total, dass du heute da warst, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ich hoffe, ihr könnt eure Forderungen durchsetzen. Wir kämpfen alle dafür, dass ich bald nicht mehr den Satz sagen muss, ihre OP wird heute verschoben oder fällt aus. Ja, schön, dass du da warst.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren und dem Instagram-Kanal Krankenhausbewegung MHH zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen möchte und austauschen, kommt zum Bündnistreffen mittwochs immer in der Rotation Goserede 10 in Hannover von 18 bis 19:30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!